das ist auch ein anderes Denken als Deutsche. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und tatsächlich deutsche Denken irgendwo nachvollziehen kann und wissen kann, okay, wie funktioniert das eigentlich? Weil es sind zwei tatsächlich wahnsinnig verschiedene Kulturen. Die, die sich ein bisschen mit Mission beschäftigt haben, wissen ja auch, dass es zwei Kategorien gibt in der Weltkultur. Das eine ist Schulkultur, was man, oder Familienkultur, Gemeinschaftskultur. Und die andere Kultur, was man im Westen hat, ist individualistische Kultur. Es geht alles um mich, um meiner, mir. Gott segne uns alle vier, ne? Ich, mich, meiner, mir. Und es ist nicht falsch. Es geht vieles um uns als einzelne Personen vor Gott. Und, aber die anderen sind auch nicht falsch. Die anderen, die in Gruppen denken, die alles in Gruppe geht, alles darum geht, dass die Gruppe und die Gemeinschaft gut geht, sind die auch nicht falsch. Versteht ihr, wenn man in Deutschland immer von wir haben das gemacht, wir waren das und wir wollten das machen, wir, hört sich irgendwie, wenn man diesen Leute hört, dann denkt man, der ist ein bisschen unselbstständig oder nicht so selbstbewusst, der bringt immer die Gemeinschaft, obwohl die eigentlich für deren Kultur, die so reden, ist es diesen Kultur, die wir hier leben im Westen, ich, meine Schuld, meine Sache, unsere, wir haben die Verantwortung, ist es eine extrem egoistische Sache. Und für uns ist es, das andere ist total, irgendwie den Schuld für sich weisen und immer in die Gruppe zu geben. Was ist richtig und was ist falsch? Beide ist richtig und beide ist falsch. Es ist nur eine andere Denkweise. Und ich wollte einfach diese Bibelstelle jetzt von Lukas 15 mit diesen Gedanken von der Gemeinschaftskultur einfach mal kurz auslegen und gucken, weil die jüdische Kultur ist ja auch eine Gemeinschaftskultur. Die Juden sind sehr, sehr, sehr stark an Familie und an Gemeinschaft eigentlich interessiert und die sind wirklich das Eins und Alles. Und Gott ist sowohl als Einzel sehr interessiert, als auch als in Gruppen. Und Gott hat im Alten Testament sehr viele Sachen gemacht, um die Gruppe oder um die Gemeinschaft festzuhalten. Und Sachen, die vielleicht in unserem individualistischen Denken vielleicht ungerecht sind, ist es vor Gottes Augen, weil er in Gemeinschaft denkt, ist es tatsächlich gerecht. Beispiel David ging an ein Schaubrot und isst es, als eigentlich verboten ist für Einzelne. Aber um die Gemeinschaft zu bewahren, hat Gott eigentlich kurz mal die Augen zugemacht. Okay, und bitte versteht mich falsch, das ist jetzt keine Scheinung, um einfach nur alles, was in Gemeinschaft gut tut, wir können machen und ich will nur ein Verständnis geben, das ist ja auch ein bisschen schwierig zu verstehen manchmal, wenn man in der Kultur aufgewachsen ist, genauso wie man in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, sehr schwierig ist zu verstehen, warum immer hier alles um den Einzelnen geht. Warum ist es wirklich immer den Einzelnen im Fokus? Warum muss ich mich entschuldigen? Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, wenn ich irgendeine Gemeinschaft verletzt habe, warum muss ich mich an einem mich dran tasten und mich entschuldigen? Ich kann doch zu den Reinhard gehen und Reinhard, kannst du mal vielleicht, das ist die Kultur von Gemeinschaftskultur, Reinhard, kannst du mal vielleicht mal nach vorne gehen und von meiner Seite entschuldigen? Und Reinhard kommt und sagt, hey, es ist halt sowas passiert und er benennt auch keinen Namen, es ist sowas passiert, dann wollen wir einfach mal denen vergeben. Ja? Und das ist anderes Denken. Und wollt euch einfach mal kurz in diesen Exkurs für Mission. Ich war ja 8 Jahre, 9 Jahre Missionar und das Erste, was man lernt als Missionar, ist, diese andere Kultur zu verstehen. Weil man mit einer 9 Jahre war ich in Brasilien als Missionar, ja, und man kriegt ja solche Lehren, warum diese andere Kultur nicht falsch ist und wie man diese andere Kultur versteht. Genau. Auf jeden Fall ist eine andere Blickwinkel, okay? Nur, dass ihr das versteht. Es geht um Lukas 15. Ich muss leider immer wieder mal trinken, ich weiß, dass es stört. Aber, ja. Es ist halt, jeder hat eine Schwachheit und ich habe keine trockene Mundschwachheit. Könnt ihr dafür beten, dass mein Mund immer. Ja. Langsamer, reden. Ja. Langsam reden, okay, mache ich jetzt. Genau, wir kommen zu der Bibelstelle, wo Gott, Jesus eigentlich 100 Schafe hatte, eine Hirte hatte 100 Schafe gehabt, der verliert einen und läuft hinterher und verlässt das 99 in die Wüste. Und ich lese mal vor. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über eine Sünde, der Buße tut, mehr als die 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Dieser eine Schaf, der in die Irre läuft, der hat in die Gruppen von 99 gehört, ne? Der war ja eine von den Gerechten und läuft weg. Und bisher, ich bin seit 22, 21 Jahren Christ, und ich habe mich immer gefragt, das ist doch irgendwie ungerecht. Ne? Irgendwie ist das komisch, dass Jesus sagt, der läuft hinter dem einen her, der ein bisschen komisch war, ein bisschen rebellisch war, und läuft den 99 in die Wüste, was eigentlich viel Gefahren kommen würden und. Und ich habe dann irgendwie nachgedacht und habe irgendwie Gott gefragt und immer wieder, und ich liebe eigentlich Zahlen. Egal mit was, ob das Geburtstagen sind, ob das Geldzellen ist, ob das egal was, ich berechne manchmal einfach, ich sitze einfach im Auto und berechne einfach mathematische Formeln für eigentlich für nichts. Ne? Aber ich mag das einfach zu zählen und mit Zahlen zu tun zu haben. Ja, langsam, ja. Okay, und ich habe mich gefragt, okay, was ist da, was will Gott eigentlich in dem Bibelvers sagen? Weil es sind ja drei Gleichnisse hintereinander, die das gleiche aussagen am Endeffekt. Haben wir so gelernt in der Bibelschule. Es geht um den einen, der verloren gegangen ist und der gefunden werden soll. Und irgendwie habe ich jetzt nicht so ganz zufriedengestellt. Warum drei Gleichnisse auf gleiche Weise, gleiche Modell, gleiche Sache? Kann es nicht sein, dass es vielleicht irgendwas anderes dahinter steckt? Und ich sage immer, hauptsächlich bei Jesus, wenn er irgendwie irgendwas sagt, irgendwie ein Gleichnis benutzt, irgendwie Zahlen benutzt, irgendeine Parallele benutzt, dann muss irgendwas daran sein. Weil Gott ist nicht wie wir, wo wir einfach mal was Falsches sagen. Der wiegt seine Worte und sagt genau das, was er sagen will. Und dann liegt es an uns, das zu verstehen. Wir müssen einfach den Symbolik rausfinden. Und in der hebräischen Kultur ist es eigentlich extrem viel Symbolik, extrem viel mit Zahlen. Die ganze Buchstaben, hebräische Buchstaben haben auch eine Zahl dahinter. Die kann man mit einer Zahl, und wenn man die übersetzt, und das, ich will jetzt nicht ganz tief in den Ganzen reingehen, aber es sind viel Symbolik und viel Kodierungen drin. Die manchen übertreiben ein bisschen mit den Kodierungen, aber es gibt tatsächlich. Es gibt tatsächlich diese Kodierungen, und ich habe mich gefragt, warum 100? Warum wird Gott hier 100 benutzen, oder warum benutzt er 100 und nicht 200 oder 300? Er hätte auch sagen können, das waren 300 Schafe und einer läuft weg. Warum ist es 100? Und dann bin ich irgendwann auf die Nummer 100 gestoßen. Die Nummer 100 ist im hebräischen oder im biblischen Sinne ist eine Nummer der Vollkommenheit. Irgendwas, was vollkommen ist, ist ganz ist, ist es Nummer 100. Das heißt, damals, in der damaligen Kultur, jeder Bauer wusste, wenn er eine 100-fachen Ernte hat, hat er eine ganze Ernte. Das heißt, wenn er eine 50-fache Ernte hat, kann er irgendwann, wenn er ein paar Jahre hintereinander eine 50-fachen Ernte hat, kann er irgendwann nicht mehr überleben. Der muss eine 100-fache Ernte haben, damit er eine ganze Ernte hervorgebracht hat von seinem Feld. Und hier benutzt Gott Nummer 100. Das heißt, da ist eine Ganzheit gewesen und da läuft eine davon weg. Und die Ganzheit wird zerstört. Und deswegen läuft Gott hinterher, Jesus, der Hirte, verlässt den 99, nicht weil es ihm unwichtig sind, die 99, sondern weil die Ganzheit verletzt wurde. Die Ganzheit ist nicht mehr ganz gewesen. Und er musste hinterherlaufen, um den Ganzen wieder ganz zu machen. Und wir haben immer in der Bibelschule gelernt, du bist so wichtig für Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist mit den 99? war die unwichtig. Und bis irgendwann diese Klick bei mir gemacht hat, hey, du bist so wichtig, du bist so wichtig, aber um den 99 vollkommen zu machen, um den 100 vollkommen zu machen, es ist eine 100 da, der verletzt wurde durch den einen, der weggelaufen ist, und dann ist es Nummer 100 zerstört. Das heißt, die Vollkommenheit, der Vollkommene, der Ganze wurde eigentlich zerstört und dann musste der Hirte hinterherlaufen und den Ganzen wieder ganz machen. Und erstmal ist er, puh, ich bin nicht nur für mich wichtig, ich bin nicht nur für mein Leben wichtig, meine Errettung ist nicht nur eine Sache, wo es individuell mir angeht, sondern meine Errettung geht darum, dass die Gemeinschaft, die Gemeinde Gottes vollkommen wird. Das heißt, du und ich, jeder Einzelne von uns, haben eine Verantwortung gegenüber jedem Einzelnen, der hier sitzt und gegenüber jedem Einzelnen, der in der Welt zu Christus gehört. Was für eine krasse Last. Erstmal, was für eine Verantwortung. Es geht nicht nur um mich. Ich kann nicht machen, was ich will, weil es mir so jetzt gerade danach ist. Sondern ich habe eine Verantwortung für Reinhard, der hier sitzt. Ich habe eine Verantwortung für Peter. Ich habe eine Verantwortung für die Geschwister, die in Japan sind, die in China sind, die in Südamerika sind. Ich habe Verantwortung als Christ, dass ich zu den Ganzen gehöre und ich kann mich einfach nicht rausziehen. Wenn ich mich rausziehe und sage, ja, ich bin einfach jetzt ich selber und ich kümmere mich um mein eigenes Leben, dann habe ich den Ganzen irgendwie unganz gemacht. Und was für eine Verantwortung. Ich wollte euch ermutigen, wirklich die Gedankenstruktur vielleicht zu verändern und zu wissen, es geht nicht um unsere Gemeinde, es geht nicht um unsere Stadt, es geht um die weltweite Gemeinschaft Gottes. Und dann denke ich, puh, das ist aber echt heftig, ne? Aber Gott, wenn er ruft, der befähigt er auch. Es hat nur eine Herzenseinstellung, es geht auch nicht darum, dass du irgendwas machen musst. Ich will dir wirklich jetzt nicht jetzt zupredigen, oh, du musst unbedingt irgendwas in Gemeinde Gottes tun. Es geht nicht darum, es geht um eine Herzenseinstellung, dass ich weiß, ich habe eine Verantwortung für die Gemeinde, für die Gemeinschaft Gottes. Und wenn dieser ein Mensch das erkennt und zurückkommt, dann jubelt die ganze Himmel, die ganze Engel jubeln, dass dieser Mensch erfasst hat, wow, ich bin nicht für mich alleine verantwortlich. Ich gehöre zu einer ganz großen Gemeinschaft und ich gehöre dazu und ohne mich wird diese Ganze nicht ganz werden. Versteht ihr, dasselbe Vers steht eigentlich in Matthäus 18 und da der Kontext ist, dass die Jünger diskutiert haben mit ihnen miteinander, wer ist der Größte eigentlich im Reich der Himmel? Und dann kommt Jesus mit einer ganzen Reihe von Korrekturen und dann kommt diese Gleichnis dann danach. Es ist keine Größe und es ist keine Kleine. Alle sind gleich und alle gehören. Jeder einzelne von uns ist eine Nummer in diesem Ganzen. Und wir haben eine Verantwortung für das Ganze. Und wir können uns nicht einfach rausziehen. Es ist vielleicht manchmal schwierig in den Gedanken, in den individualistischen Denken, Denkweise vom Westlichen oder im Westen generell, das zu denken, dass es nicht um mein Leben geht, sondern um die ganze Christheit und Christentum auf der ganzen Welt. Ich habe eine Verantwortung, ich habe mein Herz, muss ich dahinter stellen und sagen, okay, ich gehöre zu der Gemeinde Gottes und ich gehöre dazu. Ich kann nicht einfach mich rausziehen. Und dieser Joch ist nicht schwer. Dieses Joch ist sehr, sehr leicht, weil viele in den Gemeinschaftskulturen, die haben eine Verantwortung für den Nächsten und die leben das und das ist einfach viel einfacher. Wenn dieses Joch auf tausende, Millionen Schulter verteilt wird, wird es sehr, 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 sehr leichtes Joch sein. Jeder muss nur als ein Partner sein. Das war der, wo ich denke, dass es nicht nur um den Einzelnen geht, sondern um die Gemeinschaft. Es geht um den Einzelnen, aber der Einzelne muss gerettet werden, damit die Gemeinschaft wieder ganz wird. Der zweite. Und welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht von, wenn sie einen Drachen verliert, eine Lampe an und kehrt das ganze Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachen gefunden, die ich verloren habe. So sage ich euch, dass Freude vor den Engel Gottes über eine Sünde, die Buße tut. Wieder eine Nummer drin. Warum nicht 100? Sondern 10. 10 ist tatsächlich, im biblischen Sinne, ist die Verantwortung des Menschen vor Gott. Verantwortung, die 10 Gebote zu halten, Verantwortung, vor Gott zu stehen, Verantwortung, vor Gott ganz zu sein. Und diese Frau hat ihre 10 verloren. Wisst ihr, eine Drachme ist eine Dinare, und das war gar nicht so viel wert, ja, das war ein Tageslohn. In dem Vergleich dessen, was Jesus eigentlich mit Millionen um sich schmeißt, mit dem, ist es wirklich in diesen 10, 10 ist es wirklich irgendwie schon eine Nummer, wo man sich denkt, okay, wegen ein Tageslohn hat sie den ganzen Abend, weil das war ja anscheinend Abend, wo sie den Drachen verloren hat und Licht angezündet hat und gesucht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie um 2 Uhr zu den Nachbarn gesagt hat, komm mal, ich habe meine 10 Euro gefunden oder 20, 40 Euro, 50 Euro gefunden, komm mal her und freut euch mit mir. Wahrscheinlich hat sie den ganzen Abend gesucht und gekehrt und sie ist durchgedreht. Sie ist durchgedreht, weil sie ihre Verantwortung vor Gott auf einmal nicht mehr ganz war. Diese 10, was sie hatte, diese Verantwortung, vollkommene Verantwortung vor Gott als Mensch, dass man wirklich, egal was, welche Verantwortung Gott dir persönlich gegeben hat, ob es ein Ruf ist, der dich gerufen hat, in die Mission zu gehen, ob es ein Ruf ist, in der Gemeinde zu dienen, ob es ein Ruf ist, einfach auf der Straße die Obdachlosen zu ernähren oder einfach nur die Blumen hier gießen oder, egal was. Oder die Gebote halten. Ich meine, es geht auch um die Ganzheit vor Gott zu stehen und nicht einfach sagen, ja, das ist ja in dem Bereich meines Lebens bin ich halt nicht so ganz durch, aber okay, ja, ich kann halt das jetzt machen, ja? Aber dafür halte ich die anderen. Andere Gebote. Die Frau ist durchgedreht. Die ist verrückt geworden, weil ihre Nummer 10, ihre Verantwortung vor Gott, auf einmal nicht mehr da war. Und wie oft, ich sage das ganz ehrlich von mir selber, wie oft mache ich irgendwas falsch und denkt, also, das habt ihr falsch gemacht, dann entschuldige ich mich einfach oder bitte um Vergebung und dann ist es erledigt. Natürlich ist es erledigt, ne? Aber diesen Herzenseinstellung, ja, ist halt so, ne? Ich habe jetzt halt Mist gebaut, ne? Ich bin ja auch nicht perfekt, ne? Aber diese Frau ist durchgedreht. Sie hat einen von ihren Dinaren verloren, einen von den Gesetzen oder die Verantwortung, was Gott ihnen gegeben hatte, hat sie nicht befolgt und dann ist sie natürlich dann durcheinander gewesen. Es ist auch manchmal anstrengend, sich zu korrigieren lassen. Ja? Von Gott, von seinen Mitmenschen. Es ist anstrengend, weil man einfach mit diesem, wow, so hat nur eine Münze, das war nur ein Tagesloch. Noch gar nicht so. Nächsten Tag kann ich vielleicht 2 Schichten machen und dann ist es erledigt. Ne? Ich kann vielleicht da, wo ich Stärke habe, vielleicht das ein bisschen besser machen. Ich kann diese Sache, bin ich ja schwacher, ne? Aber in den anderen Sachen bin ich ja stark. Ne? Ich kann das super. Da kann ich ja den Balance irgendwie. Aber nein, es geht nicht so. Es gibt Gesetze, die da drin stehen, die wir halten müssen. Leute, es ist wirklich, ich will jetzt keine Gesetze predigen, okay? Nur, ich glaube wirklich an die Gnade Gottes. Und es kommt auch jetzt der nächste Vers. Aber wir haben eine Verantwortung vor Gott. Wir haben eine Verantwortung, auch in den Gesetzen haben wir eine Verantwortung. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin befreit, ich töte jetzt jeden, der mir nicht gefällt. Na? Warum machst du das nicht? Wir sind doch befreit von allem. Warum machen wir das nicht? von der Regierung dahinter steht. Ne? Wenn du jemanden anfasst, dann kriegst du gleich eine auf den Deckel von den Polizisten oder von den Staat. Ne? Aber mit tagtäglichen Sachen, wie jemanden lieben, diese Frucht des Geistes, was wir letzte Woche gesprochen haben, wie oft gehen wir leichtfertig damit um? Das sind Gesetze. Das ist keine Option für uns, dass wir lieb sein sollen, dass wir sanftmütig sein sollen, dass wir das sein sollen und das sein sollen. Das haben wir ja letzte Woche von Franz gehört. Das sind Aufforderungen von Gott, die uns gegeben wurden, die wir halten müssen. Jesus sagt, wenn du deinen Bruder schimpfst, dann hast du ihn schon in deinem Herzen getötet. Das heißt, vielleicht bist du nicht im weltlichen Gericht, kommst du nicht in Gefängnis, aber irgendwie hast du das Gleiche getan, was du eigentlich vielleicht auf die Erde im Gefängnis gekommen wärst, im Himmel. Wenn du deinen Bruder schimpfst oder irgendwie bitter bist gegenüber ihm, hast du ihn in deinem Herzen getötet. Und er vergleicht es tatsächlich mit dem Mord, mit ganz normalem Mord. Aber töten machen wir ja nicht, weil wir Angst vor Polizei haben, aber Bruder schimpfen, ja, natürlich, das ist ja kein Thema. Ne? Das ist ja. Oder jemanden als Männer natürlich, ne? Hinter fremden Frauen zu gucken. Ja, wir haben gemerkt, also, die hat eine kurze Wortangabe, was soll ich da hingucken? Ja. Oder Frauen, die sind genauso. Wenn du von dahin kommst und tatsächlich dich so verhältst, dass du von einem Mann eine Bestätigung bekommst, das ist genau das Gleiche, was ein Mann hinter einer Frau herguckt. Es ist nicht dein Mann, es ist nicht dein Ehemann. Und wofür brauchst du eigentlich eine Bestätigung? Um deine Seele zu besänftigen und zu sagen, oh ja, jetzt habe ich meine... Ja. Und der Mann guckt dann hinter der Frau und sagt, oh, jetzt habe ich ja... Das ist das gleiche Gefühl. Und Jesus sagt, wenn ihr das tut, habt ihr Ehebruch in eurem Leben begangen. Natürlich, schlafen tut ihr keiner, ne? Hoffe ich, ne? Was heutzutage auch nicht mehr ganz einfach ist. Aber traut sich ja keiner. Ja, mit meinem Nachbarn einfach im Bett zu schreiben, das würde mir fernhalten. Aber den Nachbarn anzugucken, ja, das ist ja nur ein bisschen, ne? Das ist ja kein Thema, ne? Aber das Gleiche. Verstehst du nicht? Okay, ich versuche mal ganz, ganz langsam zu reden. Wenn ich langsam rede, habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich muss mit Franz reden, dass er mir 2 Stunden gibt und nicht habe ich mehr. Das ist nicht meine Schuld. Ja? Nächstes Mal, bitte rede mit Franz, dass ich 2 Stunden bekomme. Unsere Verantwortung vor Gott darf nicht angetastet werden. Die Frau ist durchgedreht, wirklich verrückt geworden, weil sie die Verantwortung vor Gott nicht mehr ganz war. Ihre Nummer 10 war auf einmal angetastet und sie war dann nicht mehr ruhig gesessen, bis sie das wieder in Ordnung gebracht hat. Und da sagt die Bibel, so sage ich euch, Freude wird vor dem Engel Gottes sein, wenn eine von diesen Menschen, die erkennt, okay, ich muss mein Leben mit Gott ganz machen. Ich muss meine Verantwortung vor Gott ganz machen. Wird Jubel ausbrechen im Himmel. Wisst ihr, ich hab ja früher sehr viel evangelisiert auf der Straße und ich habe ja öfter mal hier gesagt, mir tut es auch leid. Ne? Ich habe so oft gepredigt, wenn du Christ wirst, wird dein Leben easy, Mann. Einfach chillig, alles. Es wird keine Probleme mehr geben. Es wird alles entspannt sein. Das ist nicht wahr. Ich merke, umso mehr ich Christ werde, umso schwieriger und umso komplizierter wird mein Leben. Weil ich kann nicht mehr machen, was ich will. Es ist nicht so, wie ich früher gepredigt habe. Ehrlich, ich habe so oft Buße getan für diesen Menschen, die ich auf der Straße einfach diese Quatsch erzählt habe. Wenn du zu Jesus kommst, alles wird wieder gut. Alles. Was hast du für ein Problem? Ach, das wird auch gut. Was hast du da? Ach, das wird auch gut. Und der ist einfach dem Motto, natürlich. Ihr bringt viele Sachen aus deinem Leben raus, aber dein Leben wird auf jeden Fall nicht leichter. Und es wird auch nirgendwo steht, dass dein Leben leicht wird, wenn du als Christ zu Jesus kommst. dieser Weg, dieser Faden wird schmal und du musst auf einen schmalen Weg gehen. Und das ist nicht leicht. Ich war letzte Woche mit Elias im Wald und wir haben so ein Seil befestigt, ich weiß nicht, wie die heißen, wo man so drauf geht. Ne? Wie heißt das nochmal?
Slackliner.
Ich weiß nicht, wie die heißen, auf jeden Fall, weiß schon. Und da habe ich versucht, mal 3 Schritte drauf zu gehen, der Junge. Das ist nicht so ganz einfach. Ne? Mehr als 3 Schritte habe ich nicht drauf hingegangen. Und ich habe mir wirklich, in dem Moment kam mir irgendwie die Gedanken, was ist denn der Himmelfahrt auch so schmal, das ist ja Wahnsinn, oder? Da muss ich aber wirklich viel trainieren, damit ich durchkomme. Auf jeden Fall, wenn du denkst, dass deine Verantwortung nicht vor Gott ganz ist, bitte nimm das ernst. Wenn wir denken, generell als Gemeinde, unsere Verantwortung vor Gott ist nicht ganz, wir müssen das in Ordnung bringen. Weil ein Nummer 9 ist kein Nummer 10. Nummer 10 ist die volle Verantwortung vor Gott. Und du kannst nicht sagen, ich halte 9 Gebote und nur 10 Zehnten, lass ich mal weg. Das war Todesstrafe drauf. Und natürlich, letztendlich geht es um den einzelnen Rettung. Weil der beschreibt genau den verlorenen Sohn, was als Überschrift steht, was ich nicht so schön finde, wenn ich gesagt habe, immer irgendwie gedacht, das muss ja der gnädige Vater heißen und nicht der verlorene Sohn. Der Sohn verdient es wirklich kaum, dass er eine Überschrift noch bekommt. Dann. So eine Versage, was er da mal war, dass er noch eine Überschrift als Belohnung bekommt, das ist schon ein bisschen peinlich, aber ich meine, ich habe die Überschrift nicht gemacht. Der beschreibt genau die Situation von Adam. Adama, die Menschheit. Die waren bei dem Vater und die haben alles gehabt und irgendwann sagen die, okay, ich will nicht mehr. Ich gehe weg. Und ich gehe weg und gehe weg und lebe mein verschwenderisches Leben und mache das, was dir nicht gefällt. Wofür du mich eigentlich überhaupt nicht gezeugt hast. Wofür du mich nicht großgezogen hast. Ich mache genau das, wofür du mich nicht geschaffen hast. Aber der Vater, der barmherzige Vater, guckt nach und guckt und guckt und guckt und guckt, bis dieser Versager zurückkommt. Und aus welchen Motiven kommt er zurück? Ne? Egoistisch hoch 10. Und ich habe mich wirklich selber in diesen ganzen Situationen irgendwie analysiert. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders, aber ich habe mich definitiv nicht bekehrt, weil ich so eine Liebe und so erfüllt war von Liebe Gottes. Und von seiner Erscheinung. Ich habe wirklich mich aus egoistischen Gründen bekehrt. Ich wusste, ich bin verloren. Und wenn ich diesen Tag, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht annehme, dann bist du Junge weg. Dann landest du da, wo du nicht landen willst. In die Hölle. Und das war mir so klar damals. Und ich habe null, ich weiß nicht, ich sage von mir, vielleicht war es bei euch anders, ich habe null Liebe gespürt. Ich wusste, es ist ja ein Deal, Gott hat was getan, natürlich hat er mich geliebt, ne? Weil sonst hätte er das nicht getan, aber ich als Person habe keine Liebe zu ihm gespürt. Natürlich nachhinein habe ich dann erfasst und erkannt, was er ist und wie er ist und warum und wieso und dann kam da dann tatsächlich langsam die Liebe dazu. Aber ganz am Anfang, wie ich mich bekehrt habe, war es auch absolut aus einem egoistischen Motiv. Ich will nicht verloren gehen. Egal was es ist, meine Oma ist gestorben, vor meinen Augen, wir haben miteinander gegessen und einmal sagt sie, zack, warte weg. Und ich kannte Jesus. Und dann gucke ich sie an und sage, hallo, rufen Krankenhaus, gekommen, bis 4 Uhr morgen versuchen sie, sie war weg. Und dann kam auf einmal die Frage, wo ist sie jetzt hingegangen? Die hat doch keine Zeit, ja, Jesus anzunehmen. Und dann war auf einmal diese Gedanke, was ist, wenn ich morgen rausgehe und einen Unfall mache und dann bin ich auch weg. Da habe ich keine Zeit, ja, Jesus anzunehmen und dann bin ich weg. Und aus rein egoistischen Gründen habe ich mich bekehrt. Und dieser junge Mann, der geht, verschwendet das ganze Geld und aus egoistischen Gründen, sagt er, was soll ich da machen? Ne? Ich weiß doch, dass mein Papa gut ist. Der ist doch ein guter Papa und der hat doch so viele Sachen, warum soll ich nicht zurückgehen, ne? Und bei ihm essen? Er hat auch nicht so viel Buße in sich entdeckt oder so. Der war egoistisch hoch 10. Aber der Papa, deswegen sage ich, der verdient wirklich keine Überschrift. Sie verdient wirklich keine Überschrift, der Liebe. Aber der Papa steht da mit offenen Armen und sagt, komm, das, was du nicht verdient hast, das, was du eigentlich gar nicht verdient hast, kriegst du wieder. Der kriegt sein Leben wieder, der kriegt sein Erbe wieder, der kann wieder vollkommen in die Strukturen, was der Vater eigentlich sein Leben lang gebaut hat, wieder reinkommen und erleben. Und das ist genau mit uns. Und da, in diesem Beispiel, geht es, glaube ich, um den Einzelnen. Und davon überzeugt, dass es wirklich Gott, Jesus, den Menschen zeigen wollte, ist, du bist einzeln wichtig. Du bist wichtig, weil du wichtig bist. Und ihr habt ja diese Spur schon mal gehört, wo der Einzige wäre es auf dieser Erde, wäre Jesus auch für dich gestorben. Und ich glaube, in diesem Beispiel ist es tatsächlich diesen Kapitel kann man eigentlich diese Beispiele reinmachen und sagen, okay, wenn du der Einzige wärst, hätte Jesus für dich sterben können und wäre gestorben, damit er dich rettet, weil er ein barmherziger Papa ist und weil er dich liebt und weil er dich vermisst eigentlich. Der guckt Ausschau nach jedem, der verloren ist, da draußen, damit er zurückkommt und dass er wirklich die barmherzige Arme des Vaters annimmt und eine richtige feste Umarmung bekommt. Und sagt, hey, du bist herzlich willkommen. Egal, was du gemacht hast, egal, wie du versagt hast, egal, ob du die Gruppe kaputt gemacht hast und den 99 eigentlich verlassen hast, egal, ob du den 10 verletzt hast und nicht deine Verantwortung von mir wahrgenommen hast, ich liebe dich und ich werde dir vergeben und komm zurück und ich werde dich dazu berufen und ich formen, damit du diesen zwei Beispiele da oben halten kannst und die ganze Familie wieder ganz machen kannst und deine Verantwortung von mir wahrnehmen kannst. Und wenn du irgendwie denkst, irgendein Teil berührt dich, irgendwie hast du in irgendeinem Teil vielleicht nicht so ganz den Durchbruch, das stehen ja am Ende Leute hier, kommen und lass für dich beten. Lass für dich beten, wenn du denkst, okay, ich habe mich irgendwie innerlich von der Gemeinschaft Gottes, nicht von der Gemeinde, ich rede nicht von dieser Gemeinde, von der Gemeinschaft Gottes, von der Gemeinde Gottes weltweit getrennt und ich denke, das geht mich nur, meine Gemeinde geht es mich an, die hier ist, um mein Leben, dann komm nach vorne und tu Buße, wirklich. Mach deine Augen zu und lass Gott zu dir reden. Gott geht es um die Gemeinschaft. Um seine Gemeinde. Und Gott geht es darum, dass du wirklich rein bleibst und deine Verantwortung vor Gott hältst und ausübst. Weil dadurch geht es dir gut. Nur da, wo wir Gott eigentlich folgen, mit vollem Herzen und mit voller Verantwortung, da ist genau da, wo wir Freiheit haben, da, wo wir Friede haben, da, wo unsere Seele gut geht. Natürlich werden wir viele Streiten und viel Diskussion, viel Ablehnung von außen erleben. Aber innen bist du rein und voll erfüllt mit dem, was Gott eigentlich für dich vorhergesehen hat. Und natürlich, wenn du denkst, okay, du bist noch nicht zu dem Vater gekommen, komm heute zurück. Deine Arme sind offen für dich, dass du wieder zurückkommst und dich einfach fest umarmen lässt. Weil er dich liebt, weil er dich schätzt und weil er will, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Auch wenn es egoistische Motive sind. Er versteht dich und er liebt dich und er macht es. Gott ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit und Güte und seine Güte führt uns zur Buße. Und nicht seine Strenge. Komm und lass dich umarmen. Lass dich umarmen, damit du erfüllst wirst und erkennst, wer du bist und was du bist. Nimm deinen Ring wieder zurück von ihm. Und nimm deinen Ring und komm in deine Familie wieder zurück. Das muss nicht sein, dass man kann auch bekehrt sein. Diese Junge hat auch irgendwie zu der Familie gehört. Ja? Hat er sich wieder abgemacht und wieder zurück. Komm und lass dich einfach berühren von ihm. Okay? Herr Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du mächtig bist, Jesus, Herr. Ich bete wirklich von Herzen, Gott, dass was nicht von dir ist, dass du wirklich das wegnimmst. Und ich nehme wirklich jede Gedanke, die nicht von dir waren, und jede Gedankenstoß, die nicht von dir waren, nehme ich gefangen in dem Namen Jesus Christus, unter deinem Gehorsam, unter deinem kostbaren Blut, Jesus Herr, damit es verschwendet aus unseren Gedanken, aus unserem Kopf und unseren Herzen. Und das, was von dir war, Jesus, ich bete, dass du wirklich begießt und einfach das Wachstum gibst, Jesus Gott. Dass es wirklich irgendwas in unser Herzen wächst, irgendwas hervorkommt, wo es Frucht bringt für deine Herrlichkeit, Jesus Gott. Damit du mächtig wirken kannst, damit du verherrlicht werden kannst, damit jeder sehen kann, dass du der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der wirklich unser Leben im Griff hat und wirklich will, dass wir wirklich in den Punkt kommen, Jesus Herr. An den Ziel kommen, Jesus Herr. Und ich danke dir dafür, Jesus Herr, und wir versiegeln das, was von dir ist, im Namen Jesus Christus, mit deinem kostbaren Blut, Jesus Herr, und das, was nicht von dir war, Jesus Herr. Ich bitte, dass es wirklich, dass du das wegnimmst, Jesus Herr. Im Namen Jesus Christus. Amen.
Amen. Vielen Dank, Charlie. Ich sage immer, wenn er spricht,